Einen wunderschönen guten Morgen hier im Le Brunch in Episode 3430 vom Instant Moin Podcast am 23. Juni 2024. Mein Name ist Michi und an meiner Seite hier im Brunch mit Croissant in der Hand, mit Games im Spieleschrank und Liebe im Herzen sind Manu und Micha. Guten Morgen, ihr beiden.
Guten Morgen. Ich habe auch mein Croissant fest in der Hand.
Genau, in der einen Hand das Mikrofon zum Casten, in der anderen das Croissant. Und manchmal verwechselt man das Ganze. Und dann ist das, wenn Micha so leise ist.
Ich will keine Bilder im Kopf projizieren. Ne?
Ich hatte heute Morgen aber schon den Horror. Also nicht nur, dass ich keine Croissants in der Hand hatte, sondern auch der Kaffee beim Mahlen. Weißt du, ich bin aufgestanden, bin gerade ein bisschen krank, lieg so kränklich im Bett rum, habe schlecht geschlafen, schlepp mich so zur Kaffeemaschine heute Morgen und dann der Grinder so. Kaffee leer.
Oh keine nein, typisch. Aber super nachgemacht. Genauso klingt das, wenn er dann leer ist. Ja, genau.
Und dann hat man ja immer diese paar Sekunden nachzufüllen und dann wild gesucht nach den neuen Bohnen, aber keine Bohnen mehr da. Und jetzt habe ich so eine Plörre, weißt du? So ein Espresso, der so gerne ein Espresso wäre, aber halt nicht genug Druck aufbauen kann, weil nicht genug Pulver im Körbchen ist. Ugh. Also in dem Espresso.
Und das trinkst du jetzt, diese...
Ja, ich hab's jetzt mit Sojamilch vermischt, damit es einigermaßen irgendwie
so leicht süß.
Nicht mehr an Espresso erinnert, ja. Also das war ein ganz schlimmer Kaffeemorgen heute Morgen. Also nur als Vorwarnung, wenn ich ein bisschen krantlig bin heute hier im Podcast, dann liegt es daran, dass ich krank bin und keinen Kaffee hatte.
Dabei haben wir ganz schöne Themen, also wird der Podcast nicht so dünn sein. Wir reden heute unter anderem über Skald Against the Black Priory, über First Dwarf ex Zodiac und noch eine kleine Retro-Perle, die ich mitgebracht habe. Dazu gibt es natürlich auch wie immer die News, da reden wir unter anderem über Elden Ring, Shadow of the Erdtree und natürlich die Gamescom. Und am Ende gibt es den schönen Mailbag. Aber bevor wir dazu kommen, erzähle ich noch mal kurz, was es letzte Woche gab. Da haben wir natürlich über das Nintendo Direct gesprochen und die Veröffentlichung, die geplante Veröffentlichung von Metroid Prime 4 Beyond, das 2025 kommen soll. Wir haben spekuliert über Zelda als Hauptcharakter im kommenden Zelda. Wer kann sich an den Titel erinnern?
Echoes.
Echoes of Wisdom oder irgendwie so, glaube ich. Und mit der lieben Anne habe ich über Paper Mario, das Remake zum Äonentor, gesprochen.
Hey, und mind blown in der Episode. Jetzt alle, also inklusive mir, ich musste 46 Jahre alt werden, um zu verstehen, warum das Äonentor eine gute Übersetzung ist. Vielen Dank.
Ah, bitte, bitte. Sehr, sehr gerne. Und in dem Cast wird unter anderem auch aufgeklärt, warum Anne im Nintendo Direct Recap Luigi-Luigio genannt hat. Also, wenn ihr das hören wollt, legen wir euch die Paper Mario Äonentor-Folge im Premium-Feed ans Herz. Um die zu hören, kostet es euch nur 5 schmale Taler auf Steady oder auf Patreon. Sucht da einfach nach Insert Moin, unserem tollen Podcast.
Und es lohnt sich gerade doppelt.
Ich muss hier noch einen kleinen Einwurf machen. Sorry.
Das wollte ich gerade machen, Micha.
Achso, wolltest du auch?
Ich wollte da gerade drin überleiten. Es lohnt sich nämlich doppelt, wenn ihr für 5 Taler abonniert, weil wir haben noch ein Gewinnspiel laufen. Das wolltest du doch sagen,
2
oder?
2 haben wir sogar.
Wir haben 2 Gewinnspiele.
Ja, oh, wir haben 2. Erzähl uns mehr,
ja,
Micha.
Ja, pass auf, weil wir verlosen nämlich auch das Äonentor.
Es hat geklappt. Sehr schön.
Geklappt, genau. Ich habe nämlich gerade die E-Mail dazu aufgemacht. Wirklich in diesem Moment. Die Agentur von Nintendo, die verlost uns auch 3 Exemplare von dem Äonentor. Wir können uns jetzt gerade hier live in diesem Moment überlegen, was wir dazu machen.
Ja, also auf jeden Fall seid ihr wie immer dabei, automatisch im Top. Wenn ihr Patreons oder Steadies seid, dann seid ihr bei jeder Verlosung dabei. Und
ich habe eine Idee. Ja. Ihr müsst unter diesen Brunch auf YouTube im Kommentar oder wie macht ihr das sonst auch per E-Mail? Dass man das sagen kann?
Nee, E-Mail ist zu krass.
YouTube ist gut, ne? YouTube-Kommentar ist gut.
Einfach überall, wo die Folge ist. Also im Prinzip auch unter der Paper Mario Äonentor-Folge.
Genau, okay. Sehr, sehr gut. Also dort müsst ihr schreiben, was ihr gerne Mario auf die Bühne werfen würdet. Denn das ist ja eins dieser Elemente von dem Spiel. Das ist ja so ein rundenbasiertes Rollenspiel. Und in den Kämpfen, die rundenbasiert sind, können die Zuschauer, die zusehen, so irgendwas auf die Bühne schmeißen, was dann einen Effekt hat. Und ihr müsst beschreiben, was ihr auf die Bühne werft und was das für einen Effekt hätte auf den Kampf, den ihr damit beeinflusst.
Ich bin total verwirrt. Was? Ach so?
Ja, das muss man jetzt schon wissen. Wenn man sich für das Spiel interessiert und das haben will, dann weiß man auch dazu, was zu schreiben.
Aber warum will man das denn überhaupt gewinnen? Kann man vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen für die, die...
Das Äon-Tor ist meiner Meinung nach dem ersten Paper Mario, das für das Nintendo 64 rausgekommen ist, das zweitbeste Rollenspiel rund um Mario mit einer sehr, sehr packenden Handlung, sehr, sehr sympathischen Charakteren und einem wahnsinnig interessanten Ende, glaube ich sogar dem besten Ende, das ein Paper Mario bisher jemals hatte, dass es auf jeden Fall lohnt nachzuholen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Und vielleicht würde man es gerne auf dem GameCube, wo es einst erschienen ist, haben, aber da kostet es inzwischen 200 Euro.
Oh, das ist schon mal ein gutes Argument. Das ist schon mal ein gutes Argument. Und ich denke mal, Nintendo-typisch werden die da trotzdem noch ein paar Neuerungen eingebaut haben, oder?
Also, ja, also spielerisch gibt es hier und da ein bisschen was, aber insgesamt ist es sehr, sehr wenig. Es ist hauptsächlich grafisch aufgeplustert und ein Charakter wurde angepasst, auch da mehr Details im Cast.
Das klingt super, weil ich kenne nur das Origami King. Das fand ich aber ganz süß. Also das hat mir echt gut gefallen.
Wenn dir das gut gefallen hat, dann wird dir bei dem Paper Untor der absolute Kinnlade runterfallen, ja.
Ja, das ist
im Vergleich.
Das sind nämlich für mich die tatsächlich die besseren Mario-Spiele, also in meisten Fällen. Ich mag die 3D-Marios zwar schon, also Odyssey und so, ich finde ich ganz cool, die habe ich auch super gerne gespielt, aber ich finde so, was die Konsistenz so vom Spielwitz angeht, fand ich Paper Mario immer irgendwie ein bisschen interessanter, weil das irgendwie auch so selbstironisch mit dem Thema so.
Auf jeden Fall.
Und man sagt ja immer so, Mario hat ja gar kein Weltbuilding und ist halt immer irgendwie so ein bisschen langweilig, was die Lore betrifft und so. Nee, und das, man spielt dann Paper Mario und also zwei Stück habe ich bisher gespielt und die sind, haben eine richtig coole Geschichte erzählt und
ja, haben richtig tolles Worldbuilding auf jeden
richtig
Fall.
Richtig gut, immerhin. Ja. Und auch lustig. Also,
ich glaube, ohne die gäbe es auch nicht für uns dieses interne Bild vom Pilzkönigreich. Ja. Weil das sind die Spiele, die diese Lore rund um Mario überhaupt erst wirklich aufgebaut haben. Weil nur um diese 2D-Hüpf-Level, um die es in Super Mario Brothers ging, da hat ja keiner im Kopf sich wirklich eine Welt zusammengebaut. Erst durch Mario 64, da wurde die Welt rund um das Schloss quasi gemacht und dann halt mit Paper Mario auch wirklich drumrum. Vorher hat es halt Squaresoft ein bisschen versucht mit dem RPG Seven Stars, glaube ich. Mario RPG. Ja.
Stimmt, ja. Das war, was auch nicht schlecht ist, aber
sehr gut.
Das ist auch gut, aber das hier hat irgendwie doch schon Charme, auch alleine, weil die Figuren so dieses Papier haben und das ja auch in die Spielmechanik mit eingebaut wird, dass du dann irgendwie dich in so eine kleine Spalte zwängen kannst und so. Das fand ich immer cool. Ja, das ist nice. Wie lange lassen wir das Gewinnspiel laufen?
Ja, wieder zwei Wochen mindestens.
Wieder zwei Wochen,
ne? Mitte Juli.
Sollen wir da mal gucken?
Welcher Branch das ist, ich gucke. Live, ist das live?
Mag ich sowas ja immer sehr. Ich habe die E-Mail
14. Juli, bis zum 14. Juli müsstet ihr euch entscheiden.
Und wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Genau.
Wunderbar. Also ihr könnt das gewinnen und Endless Ocean. Da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen. Könnt ihr auch nochmal nachhören. Endless Ocean, die Folge war vor zwei Wochen. Da wird dann am 30.06. ausgelost.
Genau, um dann nochmal ganz kurz zu klären. Natürlich zählen auch Kommentare unter der Endless Ocean Folge. Ich weiß nicht, wie dieses Missverständnis zurückkommen konnte. Also ihr könnt kommentieren, okay, wo ihr wollt. Mhm. Wir sammeln alle die Kommentare und dann wird ausgelost. In einer Woche ja sogar schon fast. Ja.
Genau, 30.06.
Für Endless Ocean wird in einer Woche ausgelost.
Genau.
So, dann habe ich letzte Woche, glaube ich, ziemlich rumgestottert, als es um das Meet and Greet auf der Gamescom geht mit uns. Aber jetzt ist der Manu an meiner Seite und kann nochmal offiziell einladen. Wo kann man denn mit uns sprechen?
Das war meine Überleitung, dass es sich auch deswegen lohnt, Patreon zu werden, weil wir eine Watch-Party mit euch vorhaben. Wir haben ja an den Gamescom-Sonntagen oft immer ein Meet and Greet gemacht mit euch, so quasi zum Runterkommen, gemütlich Croissants essen im Park. Das machen wir diesmal anders. Wir machen das zum Start in die Gamescom-Woche, nämlich zur Opening Night Live. Da haben wir uns überlegt, wir gehen zusammen in die Sportsbar, nämlich in die Lost Level Bar in Köln. Das ist eine E-Sport-Bar oder auch eine Gaming-Bar, die sehr gemütlich ist, die mitten in Köln liegt. Und dort haben wir dann eben mit den Betreibern gesprochen, werden wir mit euch zusammen auf der Leinwand die Jeff Keighley Opening Night Live Show gucken. Und dann können wir danach und davor natürlich noch ein Gin Tonic trinken, ein bisschen quatschen zusammen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Bar. Da kann man dann auch draußen, wenn das Wetter gut genug ist, kann man auch draußen sitzen. Da habe ich schon einige Gamescom-Partys verbracht. Das ist eine ganz, ganz tolle Location. Genau, also am Abend der Opening Night Live. Die genauen Details geben wir dann noch bekannt. Wir treffen uns einfach ein paar Stunden vorher. Mhm. Wir sind ja dann auch schon in Köln, bereiten uns vor. Das heißt, wir können da auch schon gut gemütlich an einem frühen Nachmittag uns dann dort treffen. Ich weiß nicht genau, wann die aufmachen. Und dann ich weiß gar nicht, wann die Opening Night Live beginnt. Ich glaube, die fängt so
18 oder 20 Uhr
oder sowas an. Das heißt, wir haben danach dann auch noch gut Zeit. 23. Genau. Juli.
Alle bitte die Switch mitbringen, dann können wir Perfect Dark im Multiplayer spielen.
Genau.
Uiuiuiui.
Und 20. August, 18 Uhr ist die Opening Night Live. Also save the date, schreibt euch das schon mal rein. Wenn ihr vorhabt, auf die Gamescom zu gehen, dann wäre das doch der ideale Start, um mit uns abzuhängen. Und wir machen das natürlich auch, wir haben ja die Gin Tonic Pledge. Das heißt, je nach eurer Pledge-Stufe haben wir dann natürlich auch unterschiedliche Bändchen, sodass ihr dann ein oder zwei Freigetränke und so Kram dort kriegt. Weil wir eben die Location nicht für uns haben, das können auch ein paar andere Leute da sein. Vielleicht schauen ja die Jungs von Hooked auch dabei. Mit Robin habe ich auch schon gesprochen. Dom habe ich auch schon angesprochen, ob er da ist. Vielleicht machen wir auch so ein kleines, größeres Treffen draus. Da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall werdet ihr euch erkennen können. Natürlich hoffentlich mit einem passenden Insert Moin T-Shirt an.
Ganz oder so. Wichtig. Oder ein Pulli, wenn es das Wetter nur so genau, medium ist.
Genau, Liebhaberkarte nicht vergessen. Und auf jeden Fall, Anne, Michi, du auch. Ich bin auf jeden Fall auch da und Micha hat sich überlegt, für den Abend auf jeden Fall vielleicht auch rüberzukommen, ne? Weil wir anderen drei sind ja auf jeden Fall arbeitstechnisch auch dort.
Ich weiß noch nicht, ob ich arbeitstechnisch da bin. Genau. Also das wird sich in den nächsten Wochen klären.
Aber du hast ja nicht so weit nach Köln.
Genau, aber ich denke schon, dass ich darüber fahre, ja.
Und potenziell Nina wohnt natürlich auch in der Nähe, schaut vielleicht auch vorbei.
Oh, das wäre schön.
Gloria könnte ich mir vorstellen, dass sie auch auf der Gamescom ist, ist aber noch nicht ganz besprochen und sind ja auch noch ein paar andere Gäste da.
Da sollten sich mal ein paar Firmen ein Beispiel an uns nehmen, wer alles auf der Gamescom ist, aber da kommen wir in den News zu. Vorher geht's in den Hauptgang zu den Games und da habe ich heute was mitgebracht. Ein wunderschönes, altes, retro-styliges Rollenspiel. Ich beschreibe Scald Against the Black Priory, so ist der Titel dieses Rollenspiels, gerne als ein Mini-Baldur's Gate 3 für den C64.
Mini. Als wäre Baldur's Gate 3 für den C64 rausgekommen. Ja, so kann man es wirklich am besten beschreiben von der Optik her.
Die Farben sind sehr limitiert. Es sind, glaube ich, mehr als die 16, die der C64 darstellen konnte. Aber der Look ist definitiv, geht in diese Richtung.
Hast du den Trailer gesehen? Da sieht man so einen Typen, der so eine Mischung, der hat irgendwie einen Commodore auf dem Tisch. Aber das sieht irgendwie so eine Mischung aus Amiga und Commodore aus.
Genau. Ja, und im Endeffekt ist
offen gelassen, ja.
Richtig, genau. Es könnte nämlich auch so, also wahrscheinlich ist der Amiga die passendere Plattform, aber irgendwie habe ich so C64 im Kopf, wenn ich an Scald denke und auch wenn ich Scald spiele.
C128?
Den gab es.
Auf dem ist es vielleicht erschienen. Ja.
Es würde da in dieser Form, wie es hier ist, am Ende nicht laufen. Sieht grafisch dann doch irgendwie zu imposant aus. Es gibt coole Wettereffekte und alles, aber erstmal eins nach dem anderen, was ist es? Man guckt von oben nach unten, isometrisch oder top-down, auf eine Welt, die man ja so auch auf dem C64 durchaus hätte erkunden können. Sieht so ein bisschen aus wie die ersten Final Fantasies, ne? Oder die Fantasy-Star-Spiele. Da steuert man den Charakter mit der Maus. Man erstellt den sehr, sehr aufwendig vorher, wie man es bei so einem Oldschool-Rollenspiel gewohnt ist. Kann zwischen mehreren Klassen auswählen, die dann auch einen Hintergrund haben und Spezialisierung mit individuellen Fähigkeiten. Da kann man sich also richtig austoben und das individuell machen. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, es ist zwar so ein Oldschool-Rollenspiel, aber der Schwierigkeitsgrad lässt sich ganz modular einstellen. Also da ist es vollkommen 2024 angekommen, dass man sagen kann, nee, ich will nur die Story oder ich will, dass die Kämpfe besonders leicht sind, aber ich dann bei den Rätseln das volle Spektrum habe oder dass auch visuell alles so im Hintergrund, was da ausgewürfelt wird, mir transparent dargestellt wird oder dass das alles so ein bisschen ein Mysterium bleibt, was da im Hintergrund im Regelwerk passiert. All das lässt sich vor der Partie und auch während der Partie noch einstellen und umstellen. Wir sind ein angeheuerter Held oder eine Heldin, die von einem Baron oder Vater, auf jeden Fall irgendein reicher Heini, der sucht seine Tochter. So klassischer geht's auch da nicht. Wir werden angeheuert, sollen die finden. Und das ist natürlich auch gleichzeitig unsere Kindheitsfreundin, die wir da suchen, werden auf die Outer Isles geschickt, die also abseits dieses Königreichs sind, erleiden ganz zu Beginn auch Schiffbruch. Und das klingt so nach einem Klischee nach dem nächsten. Aber wenn man es spielt, ist es überhaupt nicht klischeebelastet, weil so ein Spiel hat man so in dieser Form tatsächlich noch nie gespielt. Also ich zumindest nicht, und ich habe ja nun wirklich viele von diesen Dingern gezockt. Es ist nur so oberflächlich, wenn ihr versteht. Wenn man es dann im Detail spielt, dann denkt man die ganze Zeit, boah, ist ja cool, was sie alles umgesetzt haben. Es gibt auch ein Schleichsystem und ein Lichtsystem, dass man also ein bisschen im Schleichensystem ist. Also da auch ganz viele Anleihen an Klassiker wie Baldur's Gate oder Baldur's Gate 2. Und das Inventarsystem ist entweder so, dass man auf das Gewicht achten muss in seinem Rucksack oder nicht. Es gibt sowas, so ein Kochsystem wie im Zelda Breath of the Wild. Wahnsinnig komplex, aber, und jetzt kommt der Hit, mit dem ich auch euch hoffentlich begeistere für das Spiel, es ist 20 Stunden lang maximal, eher so 15 bis 20.
Genau. Das ist wieder so ein 100-Stunden-Quatsch.
Eben nicht. Und das ist das Geile dran. Es erzählt eine richtig stringente, coole Handlung, die nicht zu lange dauert und zwischendrin trotzdem, ich würde sagen, ein Dutzend wichtige Entscheidungen hat, die dann auch einen großen Einfluss auf die Handlung haben. Und so ist es für mich insgesamt so ein ganz toller Rollenspielhappen, den sich niemand entgehen lassen sollte, der Englisch spricht und halt auf Oldschool-Rollenspiel geht. Denn das Spiel ist komplett auf Englisch und hat auch eine sehr komplexe Sprache. Auch ich musste hier und da ein, zwei Wörter nachschreiben. Gucken allein, dass der Titel schon. Wisst ihr, was die Priory ist?
Nee, aber ja, ich wusste es auch nicht, aber hat mir Christian Alt und Christian Schiffer haben mir das jetzt erzählt, weil wir darüber im Gürtel auch gesprochen haben, die wie so Mönchshaus.
So ein Orden, genau. So ein, Orden, ein Unterorden, besser gesagt.
Priorität.
Ja. das ist halt sicherlich für den einen oder anderen oder die eine oder die andere aktuell noch ein Hindernis. Ich hoffe, es wird an einer deutschen Übersetzung gearbeitet. Ansonsten biete ich auch gerne meine Arbeitskraft da an. Also das Spiel muss übersetzt werden. Es ist großartig geschrieben. Es ist düster ohne Ende, hat so einen Lovecraftian Horror-Kram. Also Micha,
ja, das wird toll. Hast du das nicht gleich gesagt?
Eins nach dem anderen. Ne, man muss ja das gute Argument, wo die Leute dann auf Kaufen klicken, ganz ans Ende lenken. es geht darum, das Unbekannte zu erforschen und den Kosmos und es ist nahezu perfekt. Es gibt hier und da einige Balanceprobleme, aber hey, das ist zu erwarten bei einem Spiel, das dann diesen modularen Schwierigkeitsgrad hat. Es gibt hier und da Attacken, wo ich auch dachte, boah, das ist aber stark. Also entweder mache ich das Spiel schwerer oder ich höre auf, diese Attacke zu machen. Muss man dann halt mit umgehen können. Das ist genauso, man muss selber auch so modular als Spieler aufgebaut sein oder man nutzt es halt die ganze Zeit aus und erlebt dann nur die tolle Handlung. Das fällt mir noch dazu ein, ansonsten.
Ja, ich mag diese reduzierte Farbpalette. Das ist obercool.
Der Stil ist wunderschön, finde ich.
Ist total cool. Ja, es gibt ja Retro-Pixel-Grafiken, die die volle Farbpalette ausnutzen. Das ist auch schön und so. Aber ich finde, es ist eine Kunst, mit wenig Farben irgendwie was Interessantes zu machen. Jetzt hast du halt Lovecraftian Horror gesagt und da habe ich mir direkt die Bilder angeguckt und so. Und ja, das ist ja wie diese RPGs auf dem Amiga, Alter.
Genau.
Richtig geil. Es gibt diese Sachen von Nightmare Soft, kennt ihr die? So Elvira und alles. Und daran erinnert mich das jetzt irgendwie total. Und das ist gar nicht so einfach, irgendwie was zu machen, was mit so einer geringen Farbpalette irgendwie auskommt, aber trotzdem einen gewissen Charme hat. Und das haben sie hier echt gut hinbekommen. Und jetzt, wenn ich mir die Bilder so angucke, kommt halt dieser Lovecraftian Horror, kommt halt natürlich auch viel, viel besser auf diesen Stil rüber. Jetzt ergibt es für mich plötzlich Sinn.
Ja, das ist halt, also man sieht halt so Tentakelwesen oder so göttliche Einflussnahme. Es ist insgesamt alles sehr düster, sehr dunkel, also Licht und Schatten ist auch ein großes Element insgesamt in dem Spiel. Was ich irre finde, ist, wie gut sie es schaffen, Worldbuilding zu betreiben mit 2D, zweidimensionalen Standbildern. Das war ja auch die Kunst, damals auf Amiga C64 das so zu machen. Und das funktioniert auch hier wieder so gut, weil nur die Top-Down-Perspektive und ich wäre komplett verloren. Aber dazwischendurch immer wie so ein wie so eine Fotografie, wie ein Foto dargestellt wird, wie dieser Schiffbruch passiert oder wie das Leid oder der Horror in das Gesicht von einem Charakter fährt, bist du auf einmal so mega drin. Da ist wie in Comics im Endeffekt auch, ne? In deinem Kopf spielt sich ja der Spielfilm ab, obwohl du nur einzelne Standbilder, Ausschnitte siehst. Und das machen sie hier so perfekt. Echt toll.
Das ist super. Ja, das sieht richtig gut aus. Da hast du mich schon direkt überzeugt. Das gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja, dann wollen wir jetzt als nächstes überzeugt werden von First Dwarf. Das hat Manu mitgebracht. Ich bin gespannt.
Ich bin tatsächlich immer mehr, Rainer Siegel ist schuld. Ich habe mich ja mit ihm in Wien getroffen. Jetzt wurde ich noch mehr infiziert von diesem Early Access Virus Quatsch. Nicht nur eine Erkältung mitgebracht, sondern schaue mir jetzt auch noch Early Access Spiele immer mehr an. Ich war ja früher auf der...
Da geht ja heutzutage fast anders.
Ja, aber es ist schlimm. Also, und jetzt wurde ich auch wieder, jetzt wurde mir gestern bei diesem Spiel auch wieder klar, warum ich das immer ein bisschen Abstand von gehalten hat. Wir sind schon echt auch verwöhnt, was Early Access Qualität angeht. Es gibt halt so krasse Unterschiede, was in Early Access schon als Spiel bezeichnet wird und was nicht. First Dwarf habe ich schon positiv erwähnt gehabt hier in einer der E3-like-Shows. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welcher es war.
Ich glaube, auf einer der ersten, ja.
Da habe ich noch gesagt, ach, das sieht ja witzig aus. Da habe ich Bock drauf. Vielleicht war es sogar die PC Gaming Show, ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt in Early Access gestartet. First Dwarf ist ein Crafting-Survival-Spiel, in dem wir einen Zwerg spielen, eine Zwerggilde so. Und wir sind der First Dwarf, also quasi so der Vorreiter. Wir stürzen mit so einem Luftschiff auf einer unbekannten Fantasy-Insel ab. So eine Luftinsel. Eigentlich ganz coole Fantasy-Welt. Jetzt macht jetzt nichts Besonderes, aber sieht irgendwie ganz putzig aus und so. Charmanter Grafikstil, sehr so ein bisschen, ja, Low-Poly würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon so ein bisschen
auf jeden Fall nicht High-Poly.
Ja, genau, High-Poly ist es nicht. So ein bisschen noch stärker abstrahiert als jetzt so ein Warcraft.
Ein bisschen oder, ja? World of Warcraft tatsächlich, genau, finde ich, sieht so ein bisschen aus.
Genau, ja. Das meinte ich. World of Warcraft natürlich, ja. Und dann hat man diesen Zwerg und der ist halt so ein Mechaniker, so ein Handwerker, kein guter Kämpfer untypischerweise, aber er hat einen Mech. Und das ist halt das, was das Spiel auch irgendwie auszeichnet. Du kannst mit diesem Zwerg in einen Mech steigen und hast dann halt einfach Kraft, um zu arbeiten, kannst Holz und Steine und so natürlich auch abschlagen und hast dann dieses typische Crafting-Survival-Mechanismus, baust halt dann eine Basis und dann hast du so einen Mana-Brunnen und der ist dann quasi die Energie, da musst du immer so Energieleitungen ziehen, um dann eben deine ersten Werke in Betrieb zu nehmen. Und was mir schon mal gut gefallen hat, das ist anders als jetzt bei Valheim und Co., du musst nicht erst 100.000 Ressourcen oder so zusammenkratzen. Oder auch bei Enshrouded, was wir neulich hatten, um irgendwas zu bauen, sondern du fällst irgendwie zwei Bäume, klopfst einmal auf den Stein und kannst schon deine Basis bauen. Machst es irgendwie nochmal und hast zack einen Steinbruch, der dir automatisch, wenn du ihn mit Energie versorgst, innerhalb der ersten 10 Spielminuten hast du quasi ein Constant Income mit Steinen und Holz. So, ja, das hat mir schon mal gut gefallen, so dass du Zeit hast für die Exploration. Also du kannst dann, es ist so ein questbasiertes System, dass du eben dann losgehst, du musst dann rausfinden, was diese, die Insel ist dann so verdorben, da kommen natürlich dann Aliens, also alle hat man alle schon mal gesehen, aber das sind dann so, Tiere sind so verschmutzt, der Wolf ist dann in so einem dunklen Lila gehalten und du merkst, okay, da ist irgendeine Seuche oder sowas im auf der Insel und dagegen musst du vorkommen, du siehst dann später auch so einen See, musst den dann clean machen und so. Und das Witzige ist, du hast dann noch so einen kleinen Drachen auf der Schulter, das heißt, du kannst dann wechseln zwischen den drei Charakteren, also du kannst den Mech steuern wie ein Charakter, wenn der Zwerg drin sitzt, du kannst mit dem Zwerg aber aussteigen, um dann halt zum Beispiel einen Fuchs zu knuddeln. Ja, also manche Dinge kann nur der Zwerg. Ich musste dann zum Beispiel irgendwo so reinkrabbeln, wo der Mech zu groß war, musste aussteigen, musste in so eine unterirdische Höhle krabbeln, um dort dann so ein Röhrensystem zu reparieren. Und manche Sachen sind halt zu weit oben. Das heißt, du kannst dann den Drachen aktivieren, ist so ein kleiner Flugdrache, und kannst dann mit dem hochfliegen. Dann bin ich auf so einen Berg hochgeflogen und habe die Wasserleitung, die war vereist und die konnte ich dann mit seinem feuerspeienden Atem dann irgendwie frei machen. So. Mhm. Ja, so ein kleines, putziges Quest-System. Also es hat alles ganz gut funktioniert, aber es ist leider noch, also was heißt leider, es ist halt klar, es ist ein Early Access, aber noch sehr früh im Early Access. Manchmal funktionieren halt die Prompts für die Quest nicht, weil du nicht in der richtigen Reihenfolge sie machst. Da steht dann, der Prompt ist sichtbar, aber reagiert nicht, weil er von dir gerade erwartet, dass was anderes ist. Texte im Menü sind noch Lorem Ipsum stellenweise. Aber was so ein bisschen richtig genervt hat, du siehst halt ständig Das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig. Ja, also du gehst in die Charaktere, hier soll mal ein Skillsystem hin, gibt's noch nicht. Hier gibt's noch freischaltbare Sachen, die Menüführung ist ein bisschen weird, dann sagt er dir, du bist dann auf der zweiten Insel und dann sagt er dir, ja, baue die Forschungsstation. Und dann hast du auf der ersten Insel eine Forschungsstation gebaut, indem du vorher halt einfach, wie man das aus Aufbauspielen kennt, er sagt dir halt, baue jetzt 4 Hütten, verbinde die damit, baue einen Brunnen, bla bla bla, und jetzt hast du die Forschungsstation. Also machst du das auf der zweiten Insel auch, und es kommt aber nicht, ja, das ist einfach nicht mehr da. Du kannst diese Forschungsstation nicht mehr bauen auf der zweiten Insel und keiner sagt dir, warum, was habe ich denn jetzt anders, ich habe doch genau die gleiche Basis gebaut wie auf der ersten Insel. Ja, nee, da geht irgendwie nicht, haben sie irgendwie vergessen, habe ich im Forum geguckt, schreibt der Entwickler auch, ja, nee, du musst zurück auf die erste Insel. Die ist aber halt ewig weit weg, so, ja, also, und es ergibt gar keinen Sinn, du verstehst gar nicht diese Benutzerführung, warum kann ich jetzt da einmal eine Forschungsstation bauen, auf der anderen nicht. Also solche Sachen sind da noch im Argen. Das ist jetzt gerade ganz okay, wenn man wirklich aktiv an einem Early Access Spiel mitarbeiten will, dann ist es vielleicht das richtige Spiel, ansonsten würde ich da noch warten. Was so das Potenzial angeht, ich fand die Prämisse sah interessanter und cooler aus mit diesem Mech. Da sind so 2-3 kleine Spielereien drin, aber so insgesamt fehlt mir bei First Dwarf jetzt dann doch noch das Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt halt so viele Spiele in diesem Genre und das hier macht halt alles sehr solide, was man so kennt, aber da ist jetzt ehrlich gesagt nichts dabei, was man noch nicht bei anderen Spielen irgendwie auch besser gesehen hätte. Also da müssen sie noch sehr viel reinstecken, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die letzten Early Access Spiele, die ich gespielt habe, wie zum Beispiel Oddsparks, das hat halt Factorio genommen und hat gesagt, wir machen es wie Nintendo. Da hatte ich sehr viel mehr so Potenzial gesehen, sehr viel mehr Versprechen gesehen, Dinge anders anzugehen. Und das fehlt mir ehrlich gesagt leider ein bisschen bei First Dwarf. Ich wüsste nicht, für welche Zielgruppe das jetzt besser sein sollte als die bestehenden Spiele.
Wie läuft denn dieser, wenn ich mich recht entsinne, kommen da auch jede Menge Gegner und es gibt Tag-Nacht-Wechsel. Ja. Ist das dann Tower-Defense-mäßig oder wie funktioniert das da?
Genau, du kannst relativ als erstes so einen Tower-Defense-Turm aufstellen, der dann so einen Pfeil und Bogen schießt, also so eine Armbrust besser gesagt. Fertig, das war's. Ist jetzt kein challenging Tower-Defense-Game. Du stellst halt 2 so Türme auf und haust dann selber ein bisschen drauf. Wenn du aber jetzt dann irgendwie eine Zeit lang nicht mehr in deiner Basis bist, kommst du zurück und ist halt alles tot, wenn du Pech hast. So, ja. Du kriegst auch keine Warnung, dass jetzt deine Basis gerade angegriffen wird. Also solche Sachen fehlen noch. Du kannst dann so Mauern ziehen, aber das ist total fummelig schlecht gemacht. Also macht irgendwie keinen Spaß. Als Tower-Defense-Spiel funktioniert es auch nicht gut. So, ja.
Hast du auf PC gespielt oder Konsole?
Ja, PC.
Okay, und mit Controller?
Der Kampf macht auch keinen Spaß, leider. Ah, das ist noch so ein bisschen.
Also, das klingt ja alles wirklich noch überhaupt nicht fertig.
Alle Ideen sind noch so im Anfangsstadion, wo du wirklich an allen Stellen merkst, okay, sie haben Ideen, das ist auch ein rundes Konzept, aber es ist halt einfach noch weit davon entfernt, lohnenswert zu sein, da jetzt schon einzusteigen.
Okay. Zumindest mal eine gute Early Access Warnung oder wer halt Bock hat, das Projekt zu unterstützen, weil er sagt, ich finde den Stil oder die Idee mit dem Zwerg und dem Mech und dem Drachen so geil, ja, der kann es dann vielleicht jetzt schon unterstützen.
Naja, da bin ich raus, weil ich mag World of Warcraft überhaupt gar nicht und das sieht aus wie World of Warcraft.
Ja.
Also von der Optik jetzt rein
oberflächlich. Rein optisch. Meinst du, also ja. Spielerisch finde ich das schon interessant so. Ich finde den Mech finde ich cool. Mhm. Aber ich bin nicht so ein großer Freund von Zwergen. Ich bin nicht so ein großer Freund von World of Warcraft. Also für
das
mich
ist nicht dein Spiel, Michael.
Nicht ganz, nee. Also ich mag diesen World of Warcraft-Stil nicht. Ich finde dieses deformierte Lobpulli, so nenne ich das immer gerne. Das ist ja so, sind ja merkwürdige Proportionen immer. Und dann noch Lobpulli, ich finde, das sieht super weird aus. Mochte ich vom Stil.
Also generell mag ich diesen Look eigentlich.
Ich bin eigentlich fast bei Micha und trotzdem tappe ich mich immer dabei, wenn ich World of Warcraft jedes Jahr wieder neu ausprobiere, das Add-on oder halt irgendwas da mache, dass es so Momente gibt, wo ich denke, boah, World of Warcraft ist so schön oder kann so schön sein mit den Wäldern und allem. Es reicht eigentlich komplett aus, so in der Art, die Optik zu machen und es hat halt auch hier und da echt coole Effekte.
Bei World of Warcraft hat ja Sinn gemacht, weil die wollten ja, dass das halt möglichst auf allen alten PC-Mühlen noch läuft. Bei dem Spiel jetzt hier macht es halt eigentlich nur aus dem Aspekt Sinn, dass es halt leichter zu machen ist als eine hochdetaillierte Grafik. Aber dann reduzier es halt noch mehr und wähl einen Look wie Valheim. So, weißt du? Dann mach irgendwie einen anderen, einen Retro-Look.
Mehr Charakter, ne?
Mehr Charakter, ja. Oder mach sowas ganz Geiles wie, na, was hast du da neulich gespielt? Crow County. Weißt du, so ein Look. Das, das kannst du auch mit dem kleinen Team machen, aber dieses World of Warcraft-Look ist overused, da stimme ich euch zu.
Einen ganz individuellen Look hat Micha mitgebracht mit seinem Spiel. Ex-Zodiac.
Das wäre jetzt, ich dachte, du lobst mich jetzt mal.
Ich habe dich gelobt.
Also nicht das Spiel, sondern so ein ganz individueller Look hat der Micha mitgebracht. Der
hat er auch. Jedes Mal.
Ja, nein. Ex-Zodiac, ja. Das ist diesmal eine Early Access Empfehlung. Witzig, dass wir so viele Early Access Titel heute haben. Dieser Ex-Zodiac ist Star Fox in gut.
Naja, Star Fox ist ja nicht schlecht.
Moment mal.
Moment, jetzt müssen wir erklären, ob Star Fox gut oder schlecht ist. Ich finde Star Fox gut.
Star Fox war schon immer gut, aber Star Fox war mal besser, sagen wir es so. Ja,
also ja glaube, es gibt inzwischen viel bessere Sachen. Ja,
also klar. Ich glaube, wir sind uns mittlerweile einig, dass das letzte Wii U Star Fox nicht ganz so optimal war.
War halt sehr klassisch.
War nicht ganz da, trotz Platinum Games, und die Nintendo DS-Sachen waren nicht ganz da und so. Und klar, wir alle lieben Star Fox 64. Ich liebe dieses allererste Star Fox.
Nee, ich liebe Star Wing, wie es bei uns hieß, ne? Auf dem Super Nintendo.
Genau. Das ist super. Naja, aber da hat sich ja lange nichts getan. Also aus irgendeinem Grund hat Nintendo gesagt, das braucht man nicht, Rail Shooter will keiner mehr spielen, hat mit Platinum Games auch nicht geklappt, ja, was soll man da mal, das lassen wir einfach liegen. Also ich habe immer darauf gewartet, dass ein Star Fox für die Switch kommt, weil dafür wäre das, ich hätte mir das richtig gut vorstellen können, auf der Konsole mit mehr Power und so und schöner Grafik, einfach einen schönen, nicen Rail Shooter, gibt's halt nicht, ne? Und dann kommen, ja, und dann kommen die Indies und sagen, wisst ihr was, wir machen einfach unser eigenes Star Fox, und das ist Ex-Zodiac. Das ist ein solo entwickeltes Spiel, das in Jodo entstanden ist. Da ist mir das aufgefallen in dem Moment, wo Jodo in der dritten Version rauskam. Das ist eine Game Engine, die Open Source Alternative zu Unreal und zu Unity. Ist mir das in dem Portfolio aufgefallen. Da gab es dann einen Entwickler, der hat gesagt, hier, ich sitze gerade an einem Prototypen und wollte sowas wie Star Fox machen, finde solche Spiele cool. Und daraus ist jetzt halt ein richtig gutes Projekt geworden. Das ist also von dem Demo-Level, das dann erstmal nur so ein, zwei Level ging, ist es dann angewachsen jetzt auf 9, ist als Early Access auf Steam dann verfügbar und ist jetzt auch relativ weit. Also da sind noch ein paar Ergänzungen geplant, aber insgesamt spielt sich das eigentlich schon relativ polished, und es ist im Prinzip dasselbe Konzept. Du hast ein Raumschiff, fliegst damit in das Bild rein, Rail-Shooter-Style, und hast auch im Prinzip dieselben Steuerungsarten. Also du kannst mit den Shooter-Tasten kannst du dann so eine Rolle machen, um zum Beispiel Geschosse abzuwehren. Es gibt so ein Lock-On-System, wenn du halt schießt und dabei diese Taste gedrückt hältst, dann kannst du auch Gegner markieren und dann so eine Rakete abfeuern, so wie man es halt von ähnlich gelagerten Spielen kennt. Und es gibt auch so ähnliche Power-Ups. Das heißt, es gibt so einen Standard-Laser, das ist dann so ein einzelner Strahl, und so ähnlich wie bei Star Fox kannst du aber auch so ein Double-Laser-Icon einsammeln, um dann auch halt einfach eine stärkere Schusswaffe zu haben. Es ist im Prinzip dasselbe Konzept, und es hat einen sehr, sehr coolen Low-Poly-Look. Das Ganze sieht wirklich so aus, wie das erste Starwing, nur bunter. Also es hat so
nicht mehr Details, alles, ne?
Ja, es hat schon mehr Details, aber es hat trotzdem untexturierte 3D-Objekte. Also deswegen halt wirklich das erste Starwing. Wo du, der ja auch auf dem Super Nintendo, da war einfach nicht genug übrig, um jetzt alles zu texturieren.
Dass das überhaupt damals in Vektor-3D-Grafik war, war ja der Hammer auf dem Super Nintendo.
Ja, ich finde das auch heute immer noch geil. Also ich spiele das da, das ist natürlich von der Framerate schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich spiele das immer noch sehr gerne. Das war auch eins meiner allerersten Spiele, deswegen hänge ich
das da. Das hat doch auch den Super FX-Chip genutzt, genauso wie das Stunt Race FX, ne?
Ja, Stunt Race FX und so ein paar andere 3D-Spiele, die hatten halt diesen 3D-Chip. Auch ja Star Fox 2, was dann später auf den SNES Mini rausgekommen ist, im Prinzip also so richtig interessante 3D-Darstellung, aber halt eben ohne Texturen. Also man hat da zwar immer noch so Dithering reingemacht, wenn man so dunkle Schattierung haben will. Dithering ist so eine Art Checkboard-Muster, um so Schattierung und so etwas zu machen. Und das war aber damals, als es rauskam, ich glaube, das war 93, ne?
Ja.
Das war eine Sensation. Also, als ich das gesehen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen.
Das habe ich zu Ostern bekommen, das weiß ich jetzt noch, wie es Ostern auf dem Tisch lag.
Es war so wirklich dieses, du hast ja als Kind immer so gerne Star Wars geguckt, und es ist natürlich der Trench Run und so aus dem ersten Star Wars Film war natürlich das, was man immer nachspielen wollte als Videospiel. Das war das, was dem am nächsten kam. Weil dann wirklich dann auch am Anfang, weil du dann auch so sehen hattest, wo du in Raumschiffe reingeflogen bist und dann den Kern zerstört hast, das Raumschiff ist und so. Ja, und Ex-Zodiac ist nicht eine 1-zu-1-Kopie von Star Fox, das muss man dazu sagen. Also es ist natürlich heavily, ganz stark davon inspiriert.
Ja.
Hat aber so in der Steuerung und auch generell bei den Gegnerdesignern halt schon so seinen eigenen Stil. Also es ist insgesamt spielt sich das sehr viel flüssiger und sehr viel anspruchsvoller auch. Also ich finde die ganzen Star Fox, Starwing Spiele finde ich generell relativ leicht. Ich habe im Laufe der Zeit halt sehr viel schwerere Rail-Shooter gespielt, die jetzt auch nicht alle so gut waren, aber die waren auch alle knackiger. Und Star Fox, stimmt gar nicht, Exodiac spielt sich hervorragend, also hat eine sehr, sehr eingängige, sehr, sehr gute Steuerung, die mit den Analogsticks hervorragend funktioniert. Man hat eine sehr, sehr gute, feine Kontrolle über das Raumschiff. Man kann also wirklich auch so kleine Korrekturen immer machen. Das geht sehr, sehr gut. Es ist verzögerungsfrei, weil es auch, also man kann es auch mit 60 FPS oder auch höher spielen. Da gibt es so Einstellungen in dem Menü, dass man das auch hohen Framerates dann irgendwie spielen kann. Wundert jetzt natürlich hier auch nicht. Und ist jetzt noch ein bisschen smoother geworden, weil der Entwickler das auf Judo 4 geupdatet hat. Da gab es halt die Engine, hatte so ein größeres Major-Update bekommen. Und anspruchsvoll deshalb, weil es schnell ist. Und das habe ich mir immer bei Star Fox gewünscht. Also Star Fox ist fucking langsam.
Ja klar, das läuft irgendwie mit 16 FPS. Und dann ja, ja. Die späteren waren ein bisschen schneller. Ich glaube, das N64-Ding hat bestimmt 30 FPS.
Ja.
Und dann gibt es ein ganz modernes neues. Das müsste mit 60 laufen. Ich weiß nicht, ob das
aber wirkte trotzdem schnell.
Ja, nee, schnell, du hast zwar diesen Turbo, aber es ist halt nie wirklich wie so F-Zero schnell. Ne?
Ja, ja, genau.
Das ist es nie.
Und du fliegst jetzt bei Exodiac nicht schnell. Also die Fluggeschwindigkeit würde ich schon durchaus vergleichen mit einem Star Fox 64, aber die Gegner und so wie die auftauchen und wie die Gegner schießen und wie schnell die Geschosse sind und wie schnell man ausweichen muss und die Gegnerformation, wie die sich vor dir aufbauen, ist viel, 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 viel schneller. Also nicht so schnell, dass man nicht reagieren kann, aber man muss halt aufpassen, man muss halt genau überlegen, man kann nie immer alle Gegner abschießen, das ist, man muss immer so ein bisschen priorisieren und man ist auf jeden Fall gut beschäftigt und ich hatte am Anfang so ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil man ja eher so diese Schneckengeschwindigkeit von Star Fox gewohnt ist, dieses gemütliche Hin- und Her-Swipen. Und hier muss man ganz schön auf Zack sein. Und das fand ich geil. Also das mit der Zeit, als ich mich dann daran gewöhnt habe, habe ich diese Herausforderung sehr, sehr genossen. Und jeder Level bringt auch immer andere Herausforderungen mit. Also es gibt zum Beispiel so ein Wasserlevel, ich glaube, das ist Level 5 oder so, wo dann so Fische aus dem Wasser springen und die bleiben dann so für einen kleinen Moment in der Luft und verschwinden dann wieder im Wasser. Und du hast halt einfach für diesen kleines Zeitfenster dann Zeit, die abzuschießen. Woanders gibt es dann Gegner, die dann so umfallen wie Türme. Den muss man dann irgendwie ausweichen. Dann gibt es andere Gegner, die natürlich dann groß und schwer sind und so weiter. Also natürlich verschiedene Klassen und so. Und ich finde, da fand die Abwechslung und die Art und Weise, wie die Formationen sich aufbauen, schön abwechslungsreich. Das braucht so ein Spiel natürlich auch. Und gleichzeitig aber auch fordernd genug, dass du schon zu knacken hast. Also ist Early Access, ja. Aber es fühlt sich schon
sehr weit
echt,
an,
ja. Echt gut an. Also ich verfolge dieses Projekt aber auch schon lange, also seit, ich glaube, 3 Jahren oder so.
Okay, krass.
Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ist wie gesagt Solo-Dev, der macht das nicht hauptberuflich und sowas, aber der hat jetzt halt einfach konsistent immer so Updates rausgehauen und so ist es im Laufe der Zeit auch wirklich gut angewachsen. Und auch wenn jetzt noch nicht die Story, glaube ich, zu Ende erzählt ist, irgendwie kann man es als Arcade-Titel.
8 Level gibt es aktuell.
9, also
9.
Der neunte ist so ein Freiflug-Level. Also es ist zwar hauptsächlich Rage.
Das ist von Star Fox 64 dann übersetzt.
Richtig, genau. Und dann gibt es ja diese Arenen, ne, kennt ihr, also wo man dann irgendwie so diese Bossfights hat. Und der neunte ist dann halt so eins, wo du rumfliegen kannst. Das ist 5 Minuten Zeit, um diese Mission zu erfüllen. Und da geht's gut ab. Also man hat auf jeden Fall viel zu tun. Also ich kann es allen empfehlen, die erstmal überhaupt Star Fox mögen, generell. Man sitzt da und denkt, Nintendo, warum macht ihr nicht so?
Ja, das haben wir in den letzten Monaten bestimmt, 20, 30 Mal gesagt, dass halt alte Nintendo-Ideen einfach von Nintendo nicht mehr in das aktuelle Zeitalter übernommen werden oder aktualisiert werden, großartig, und dann macht es halt irgendein Indie-Dev. Ja,
ja, und das ist so charmant, weil das hat auf der einen Seite auch so diese Retro, also diese untexturierten 3D-Objekte, aber auch so Sprite-Scaling-Effekte. Also gerade die Bosskämpfe sind voll geil, weil du dann irgendwie so ich weiß nicht, dann kommen dann so Tentakel und fliegen dann so rum und das sind halt wirklich dann Sprites. Also es sind dann keine 3D-Objekte, sondern das ist dann so wie bei Space ja, Area oder so.
Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt auch ein Level anscheinend, wenn ich das hier im Trailer richtig interpretiere, der 1:1 Space Area ist.
Wo man ja, dann als auch, Marsch, ja.
Okay, da läuft man dann auch rum und fliegt halt kein Raumschiff, sondern ist so ein Typ mit Kanone in der Hand.
Echt abwechslungsreich. Spielt sich super auf dem Switch. Ach, Switch Deck,
sag ich
schon. Steam Deck? Switch Deck. Auf dem Steam Deck, guten Morgen. Und ich bin sehr abwechslungsreicher als manche Star Foxes. Was hat sich halt wirklich Zeit gelassen mit dem Implementieren von Features und immer gut überlegt, wie soll man, was packen wir in diese Level irgendwie rein. Und es kommt für mich halt wirklich so vom Levelreichtum so an das allererste Starwing dran. Mhm. Das ist so das, ich hatte das erste Starwing, das ist technisch wirklich schwierig zu spielen heute mit seinen 16 FPS. Ich halte es aber von der Abwechslung, von den Leveln und so und auch von der Musik und vom Gameplay finde ich es immer noch das Beste. Von
hat das hier Star auch Fox. So Companions wie Starwing / Star Fox? Nee, da ist ja Skippy, der Frosch und so und also Mario O'Hara.
Man hat immer Funkverkehr, also es gibt so Chatter im Hintergrund, aber man hat keine, die mitfliegen. Also,
okay. Also man wird hier nicht gerettet und kann nicht andere retten, um dann im, das ist ja bei Star Fox immer eine Variante, dass die dann reinkommen und wenn man dann die Gegner nicht rechtzeitig abschießt, dann überleben die nicht oder sind dann nicht beim Endkampf dabei und so.
Das hat es nicht. Ich finde, das ist das Einzige, was ich kritisieren würde. Ich finde den Shatter jetzt nicht so optimal. Okay. Also ja, es ist halt immer so, das ist so ähnlich wie bei Star Fox, dass im Hintergrund immer so gequackt wird, so quack, 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 quack. Das hat mir bei Star Fox
die Atmosphäre war doch geil bei Starwing.
Ah ja, also ich fand es damals cool.
Genau, jetzt ist es nicht mehr jetzt nichts, worüber man redet. Aber
Ich glaube, bei Starwing gefällt es mir auch vom Pacing noch am besten mit den Dialogen. Ich fand, das war okay. Es gab dann spätere Star Fox-Titel, da labern die ganze Zeit so. Und es ist bei Exodiac nicht ganz so austariert. Also ich finde, es ist am Anfang ein bisschen viel, so im ersten ein, zwei Leveln, da wird ein bisschen zu viel gelabert. Und dann wird es später besser. Also ich finde, da hat es dann irgendwie ein bisschen abgenommen. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht am Anfang reduziert wird. Weil du hast halt, also ich achte da eh nicht drauf. Also es ist irgendwie so eine Dialogbox, die dann unten eingeblendet wird. Und dann hörst du dann so ein, halt dieses Quack-Quack. Und das ist nicht störend so, aber brauche ich auch nicht. Das ist, also hätte ich jetzt nicht gebraucht. Übrigens wollte ich noch die Musik erwähnen. Voll geil. Das ist halt so sehr inspiriert von dem ersten Starwing auch. Und hat so einen schönen Arcade-Flair. Und es gab viel, viel, gerade die Boss-Tracks, die sind sehr groovy und bouncy. ich habe irgendwie mich schon oft dabei erwischt, wie ich mit dem kleinen C dann so mit.
Nur mit dem kleinen C kannst du mitwippen. Ja, Respekt. Das ist der einzige C, den ich nicht bewegen kann.
Oh Gott, Kaffee. You know what I mean. Es ist gut. Es ist sehr gut. Also ich kann es sehr empfehlen und es kostet ja jetzt gerade 5 € oder so.
Deswegen, das ist wirklich günstig.
Ich wollte es eigentlich schon öfter mal erwähnen. Jetzt gerade ist es aber im Angebot und ich glaube, wenn ihr so affin für dieses Genre seid, ist es total eine Riesenempfehlung. Und,
müsst ihr euch auch beeilen. Das Angebot geht nur noch 2 Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts bis zum 25.
Ach so, ist tatsächlich noch so kurz. Okay, ich hatte es jetzt kürzlich gesehen, dass es irgendwie, ich habe halt auf das Update geklickt auf der Shop-Seite und dann gesehen, dass es im Angebot, dachte ich, erwähne ich mal kurz. Und ich finde es super. Also ich freue mich total auf jedes kleinere weitere Update, das kommt. Der ist jetzt auch irgendwie bei Version 9. Punkt irgendwas, also ist auch nicht mehr weit vom Release entfernt. Also kann man durchaus schon mal Geld drauf werfen, wenn man dieses Genre mag.
Wenn man das unterstützen will. Genau. Sehr gut. So, eine Sache kleine, ganz kurz, haben wir noch. Und zwar habe ich Day of the Tentacle durchgespielt. Maniac Mansion war bei mir im Stream nach Wahl. Das habe ich mit der guten Lille durchgespielt. Ich hatte Maniac Mansion damals nicht gespielt. Day of the Tentacle habe ich als kleines Kind schon mal durchgespielt. Erinnerte mich auch daran, dass das auch mit englischer Sprachausgabe war und auf Englisch. So, ich habe ja mein Englisch alles mit Videospielen gelernt und PC-Spielen. Day of the Tentacle ist ein altes...
Wer nicht.
Ja, wer nicht, eben. Hat bis ins Studium alles gereicht.
Ich sag dir was, eine kurze Anekdote. Das erste Mal, dass ich wirklich bewusst ein englisches Wörterbuch vor mir liegen habe lassen, um ständig Wörter nachzugucken, war um die Altersabfrage bei Larry.
Ja. Ich wollte gerade fragen, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, warum willst du Englisch lernen? Weil ich Larry spielen will.
Sehr geil.
Sehr geil.
Das ist wahrscheinlich das nächste Spiel, was wir tatsächlich angehen. Das erste, die Larrys so chronologisch einmal anzufangen. Day of the Tentacle, natürlich ein LucasArts Adventure, also die auch Monkey Island gemacht haben oder Sam & Max, falls euch das alles was sagt. oder die Indiana Jones Adventures. Und ja, Day of the Tentacle, nicht einen Tag gealtert, immer noch eigentlich nahezu perfekt. Es gibt, wie in jedem LucasArts Adventure, so diese 2-3 Rätsel, wo man sich fragt, jo, also da braucht man den Schulhof für oder halt jede Menge Glück, damit man darauf kommt, dass es jetzt anfängt zu regnen, wenn ich irgendwie das Auto wasche. Es gibt, das ist mir jetzt aufgefallen, es gibt tatsächlich für jedes unlogische Rätsel noch einen Hinweis im Spiel, wenn man den man finden kann, aber wenn man den halt, diesen einen übersieht, dann kann man sich absolut totwarten.
Darf ich das kurz an der Stelle sagen?
Ja, sehr gerne.
Das ist nämlich einer meiner Hauptkritikpunkte an dem First Dwarf. Da sind Rätsel drin und es gibt keinerlei Hinweise, wie diese Schalterrätsel zu lösen sind. Da war so ein, also ich musste als Quest so ein Card mit Steinen und da sind 4 Schalter und die musst du wippen und irgendwann die Lösung finden, damit dieser Card automatisch immer wieder zur Basis fährt. Und normalerweise erwartet doch man, wenn irgendwie Schalterrätsel sind, dass du irgendwie eine Mechanik erkennen kannst, der Schalter ist dafür zuständig, damit es ein Puzzle ist. Und es ist kein Puzzle. Da gibt's keinerlei Hinweise, welcher Schalter was macht. Du musst einfach 4 Schalter so lang hin und her bewegen, bis irgendwas passiert.
Ich habe eine Nacht, eine Stunde damit verbracht,
dieses Rätsel.
Oh Gott.
Und zu gucken, warum welcher Schalter was macht. Und ich habe keine, du solltest irgendwie eine Logik darin erkennen, aber dann gib doch ein paar visuelle Hinweise. Ja, wenn ich diesen Schalter betätige, was passiert denn? Ah, hier stellt sich eine Weiche um, da dreht sich ein Zahnrädchen. Also selbst an der Stelle ist es noch unausbalanciert. Sorry, das hat mich richtig weißartig geärgert gestern.
Das gehört zur Spielkultur dazu, deswegen hören Leute diesen Podcast. Und sie hören ihn vielleicht, weil sie ja mit Day of the Tentacle auch groß geworden sind. Und das ist im Endeffekt die Message, die ich rüberbringen möchte. Nur weil ihr das Spiel mal gespielt habt, heißt das nicht, dass es nicht ein Wahnsinnserlebnis sein kann. Vielleicht sogar schöner als das erste Mal, als ihr es früher gespielt habt da draußen. Spielt es nochmal. Ich unterschreibe, für mich war dieses Mal Day of the Tentacle durchspielen das schönste Day of the Tentacle durchspielen. Ich habe es als Kind bestimmt 2-3 Mal durchgespielt, aber hatte dann alles vergessen, dass jetzt gut 25, 26, 27, 28, fast 30 Jahre her. Irre. Und man erinnert sich halt so bruchstückhaft an Lösungen, kommt dadurch halt viel besser voran und man weiß so dieses Moment, diese Momente, wo man sagt, irgendwas war mit dem Hamster. Mit dem Hamster war, Maniac Mansion kann man ihn in eine Mikrowelle stecken, dann zerplatzt der, das ist ganz furchtbar. Und hier gibt's dann tatsächlich auch dieses Rätsel, was für mich jetzt ja auch viel mehr Sinn ergeben hat, weil ich halt endlich Maniac Mansion gespielt hatte, muss man den halt erst in der Vergangenheit oder in der Gegenwart in eine Eisbox packen, damit er eingefroren ist. Dann kann man ihn in der Zukunft rausholen und wieder in die Mikrowelle stecken, was halt jetzt dann auch gemacht werden muss. Und dann überlebt der Hamster aber, weil es halt so eine moderne, in 200 Jahren Zukunftsmikrowelle ist. Und so Rätsel wie diese, jetzt zu genießen, mehr davon zu verstehen, den ganzen Kontext zu haben, so eine tolle Erfahrung. Und Day of the Tentacle ist wahnsinnig gut geschrieben. Die Dialoge, die Charaktere. Ich bin entzückt gewesen. Dieser Purple Tentacle ist wirklich einer der besten Bösewichte ever. Allein das Voice-Over, wenn er so, though I will take over the world, ist so ikonisch und großartig, dass ich es einfach jedem ans Herz legen möchte. Gibt's aktuell auch als Remaster auf GOG zum Beispiel für 3,45. Ist keine Werbung, will ich einfach nur erwähnen. Ich habe die Originalversion über dieses von mir erwähnte Exodus gespielt. Da kann man es sich runterladen und einfach so spielen.
Also eine Top 5, eine Making a Top 5 LucasArts wäre viel zu einfach. Die bräuchten wir, glaube ich, gar nicht machen, weil der
doch, müssen wir machen.
Oben steht. Fertig.
Das ist weit oben. Ich weiß nicht, ob es ganz oben steht, aber es ist ganz weit oben, ja.
Also von den ganzen Adventures, finde ich, ist das mit am besten gealtertste.
Ja, das muss ich auch sagen. Und alles. Eine der besten Zeitreisen-Stories, genau, der Humor ist super, wie du schon sagst.
Die waren auch gut in Erinnerung.
Genau, also es gibt so 2-3, ja. Also ich habe wieder ewig gehangen, das kann man ja jetzt ruhig sagen, dieses eine Rätsel, wo man am Ende die Leute befreien muss, man muss irgendeine Katze, die kommt nicht durch einen Zaun und den Zaun muss man mit weißer Farbe anmalen, damit diese Katze da durchkommt und dadurch wird sie auf dem Rücken angemalt wie ein wie so ein Skunk, wie so ein Stinktier.
Okay, das habe ich nie Probleme gehabt mit dem Rätsel, weil ich immer Tiny Toons geguckt habe.
Ja, well.
Bei Looney Toons gibt es immer in jeder Folge diese Katze, die von dem Skunk angebaggert wird, weil sie durch diesen weißen Zaun läuft. Und ich glaube, das ist auch eine ganz klare Anspielung.
Jeden Fall ist es. Aber als Kind habe ich das halt überhaupt nicht gecheckt, weil ich da dann zu jung war und da auch noch nicht so viel Looney Toons geguckt hatte. Und jetzt musste ich auch echt nochmal nachdenken. Es war so dieser Moment, wir standen davor, wir hatten alle Sachen miteinander ausprobiert. ausprobiert mit also Item-Kombinationen im Inventar und mit den Sachen. Es war nur noch das übrig und dann war es natürlich das Farbe mit Zaun benutzen. Vorher haben wir halt immer alles mit der Katze benutzt, aber man konnte den Zaun halt auch anklicken.
Und das darf muss ich man den Grafikstil auch, der ist so hübsch.
Zeitlos.
Zeitlos geil, aber der hat auch diese deformierten Arten. Magst du den denn, Micha? Ich meine, das ist ja jetzt nicht World of Warcraft, aber magst du dieses Deformierte generell nicht? Weil die haben ja auch sehr
unförmige Nee, bei LucasArts finde ich es obergeil. Da finde ich es wiederum sehr gut. Es ist nur World of Warcraft. Das ist ganz seltsam mit den 3D-Figuren. Ich mag, wenn das dieses... das kann ich schwer beschreiben. Das ist einfach so ein persönliches Ding. Ich finde aber auch, ich mag aber auch generell World of Warcraft allgemein nicht. Ich finde, das ist so Klischee-Fantasy und irgendwie sind alle besonders farbenfroh angemalt. Die sehen halt aus wie auf einer Rave-Party und nicht irgendwie in einem Fantasy-Spiel.
Rave-Party?
Es ist halt, also die Elfen sind, also da sind Leute besonders lila oder besonders grün so und das ist mir zu, ich weiß, das hat alles so Lollipop-Farben und das finde ich irgendwie, also das, es gibt andere Spiele, wo ich dieses bunte und knallige sehr mag. Lollipop Chainsaw oder so. Aber hier passt es irgendwie, ich weiß nicht, spricht mich null an. Und Day of the Tentacle, ich habe da jetzt einfach nur die ganze Zeit genickt, das sieht man natürlich, hört man natürlich nicht. Aber ich habe die ganze Zeit nickend gesessen und gesagt, ja, Day of the Tentacle, sehr, sehr gut. Und ich hätte auch Bock auf so einen Top, Making of a Top 5, weil eigentlich sind ziemlich viele LucasArts-Spiele sehr gut und ich habe mich aber auch gefragt, da gibt es ja auch so viele vergessene Sachen. Also kennt jemand von euch noch The Dick?
Ja, klar.
Und da habe ich mich immer gefragt, warum das nicht neu aufgelegt worden ist, aber es wahrscheinlich dann halt zu
am sperrigsten war.
Ja, es war sehr sperrig. Ich muss tatsächlich, also bevor wir das machen, muss ich Full Throttle noch spielen. Das habe ich nämlich nie gespielt.
Genau.
Okay, das ist eine ganz große Lücke bei mir. Und ansonsten, Beneath the Steel Sky habe ich das Ende nicht gesehen, das weiß ich noch.
Grim Fandango fand ich cool.
Grim Fandango habe ich auf jeden Fall durchgespielt, zweimal.
Okay, stopp, wir müssen aufhören hier an der Stelle.
Okay, sonst wird ja, das hier aber übernehmen die Adventures und unsere Erinnerung den Cast.
Ja, ich finde aber auch das erste Sam Max immer noch am besten. Also das,
haben wir gerade gesagt, wir hören auf, Micha?
Nein, nicht. Ich wollte es nur.
Also, auf zu den News. Beyond Good and Evil erscheint am 25. Juni auch schon jetzt in einem Tag, wenn ihr den zwei Tagen, wenn ihr den Cast hört, in der 20. Geburtstags-Anniversary-Edition. Das ist das Ding, was ja schon mal irgendwie Anfang des Jahres oder was geleakt ist und an manche Leute ausgeliefert wurde.
Gestern
ja.
auch wieder. Gestern auch ja, wieder
aber auch schon ausgeliefert wurde, ne? Dass ja, Leute es tatsächlich gespielt haben. Hat ein paar Verbesserungen hier und da. Ja, Beyond Good and Evil ist ein gutes Spiel.
Leider kein echtes, schönes Remake. Das würde ich dem Spiel tatsächlich gönnen zum 20. Jubiläum, aber
das ist nochmal ein Doppelt-HD-Upgrade, genau. Ne?
Ja. Es ist ja nicht so, als hätte man es nicht spielen können. Die haben die alte Version ja aus dem Store rausgenommen, um jetzt dann halt nur noch die 20-Jahre-Edition zu verkaufen. Ist ja auch legitim. Es ist ein neues Ding, glaube ich, irgendwie dabei. Aber es ist.
Na, es gibt so neue Missionen, Challenge-Mode und ein paar Sachen zu unlocken, so museumstechnisch.
Schade, das Spiel hätte es echt verdient gehabt, nochmal in den richtig schönen, modernen Look gesetzt.
Wobei ich sagen muss, also sehr gutes Spiel, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich kann den Kult drumherum nicht verstehen, der teilweise draus gemacht wird.
Kann ich total verstehen.
Ja, okay.
Zu seiner Zeit wirklich. Finde ich schon alleine, also stand für sich alleine. Das hatte eine geile Hauptfigur, das hatte einen coolen Sidekick, es hatte diesen geilen Fotomodus, das Kampfsystem hat auch Bock gemacht, die Welt war faszinierend, die Story ist cool. Und dieses Open-World-Ding funktioniert halt einfach auch cool. Das war zu der Zeit ja schon was relativ
neu. Das war relativ neu, ja. Das Kampfsystem fand ich sehr standardmäßig schon immer. Aber gut, ich wollte nicht diskutieren, dass es sehr gut ist. Ich kann nur den Kult nicht verstehen, aber jetzt, wo du die vielen Sachen sagst, wenn das alles für einen zugetroffen hat, dann ist es vielleicht für einen absoluten Kultspiel. Da der Hinweis erscheint für alle Plattformen und auf den Next-Gen-Konsolen auch bis zu 4K mit einem Tuten und Blasen.
Was ein bisschen schade ist, dass die, dass man die HD-Version nicht mehr runterladen kann. Die haben das jetzt so gemacht wie bei GTA. Mhm. Ja. Dass die alten Bezugsmöglichkeiten halt wegfliegen. Und da wir jetzt nicht wissen, wie diese neue Version wird und das die einzige Möglichkeit wird, muss man das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Na, auch da, der Sammlermarkt ist tatsächlich auch da ein Argument. Das wird ja jetzt auch nochmal vorgestellt. Heute, wenn wir den Cast aufnehmen, ist so eine Limited-Run-Veranstaltung. Da wird das dann nochmal gezeigt. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, gibt es irgendwie eine physikalische Version von dem neuen dann auch irgendwie bei Limited-Run-Games. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ach, war gestern Abend. Okay, ja. Dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon dargestellt wurde oder angekündigt wurde. Wie auch immer, Genau das, was du sagst, es ist schwierig, die Version irgendwie laufend zu kriegen. Die PC-Version läuft auch tatsächlich nicht so gut, muss man zumindest patchen, damit die dann vernünftig läuft heutzutage. Die Ursprungsversion und alles. Ah, schwieriges Thema. Aber meine GameCube-Version, die läuft auf dem GameCube immer noch problemlos. So, dann hatten wir ja gesagt, wir sind alle auf der Gamescom, aber Xbox ist auch da. Und zwar mit dem größten Stand seit langem, haben sie angekündigt. Mhm. Und zwar nehmen sie den Platz, vielleicht ja auch einen von Sony und Nintendo. Die sind nämlich nicht da, haben sie jetzt final bestätigt. Das war bei Nintendo schon ein bisschen länger klar. Sony hat es jetzt offiziell gemacht. Ja.
Nee, war ja kein Wunder, die waren die ganzen letzten Jahre nicht da.
Nintendo seit 2019.
Genau. Nintendo hat aber letztes Jahr nochmal eine Ausnahme gemacht, war dann doch da. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, weil wir jetzt ja wirklich neue Spiele bei Nintendo gesehen haben, die dieses Jahr noch rauskommen, dass sie dann sagen, ja klar, machen wir einen Stand. Wir wollen ja jetzt, dass die Leute Zelda spielen und Mario und Luigi-o.
Aber weißt du was? Nintendo wird im Businessbereich sein und wir werden es vielleicht trotzdem spielen. Und das, ich weiß, das finden jetzt alle ganz doof, die das gerade hören, aber ich finde das gut wenigstens. Ich finde es doof, dass es nicht auf den Ständen ist. Warum nicht einen kleinen Vertical Slice von dem Zelda da auf dem Showfloor machen? Das ist echt ein bisschen blöd.
Das muss ja kein
Großteil sehr blöd.
So, ja. Und das doppelt nervige ist immer für mich jetzt beruflich, weil wir den IGN-Stream machen. Wir dürfen im IGN-Stream, weil es der offizielle Gamescom-Stream ist, nichts. Also oft ist es ja dann im Embargo, was du im Business Center siehst. Wir haben letztes Jahr ja Frostpunk 2 dort auch gespielt.
Genau.
Wir durften es nicht zeigen im Stream und so. Und das finde ich so ärgerlich. Dann ist Zelda spielbar auf der Gamescom und du darfst es aber nicht zeigen. So auf einer Show, die um die Gamescom geht. Das finde ich immer dann ein bisschen blöd. Aber Xbox bringt bekannte Sachen mit, hat sicherlich auch ein paar Überraschungen dabei. Aber XCOM hat immer einen Riesenstand, machen ja auch Riesen-Community-Building dort. Wir werden dort auf jeden Fall Avowed sehen und spielen können. Da haben wir beide Bock drauf. Mhm. Und ARA History Untold, der
auch Ziff, sehr, ja.
Der Ziff-Herausforderer ist da. Das sind so die zwei Sachen, wo ich denke, das sind die spannendsten Sachen. Age of Mythology Retold, klar, ist jetzt ja auch nur ein Remake. Und die anderen Sachen, gut, Diablo mit Blizzard natürlich, das Vessel of Hatred, was wir ja
schon... Ist schon alles geil, dass man das da spielen kann. Kommt genau. Alles nur wenige Tage danach meistens raus, genau. Aber es ist ja oft so auf bei Gamescom und die Leute werden sich trotzdem in die Schlange
die
stellen.
Die Klasse ist jetzt übrigens raus. Die Frage, die ich hatte, ist jetzt bekannt, was da für eine Klasse gespielt wird.
Und, welche?
The Vessel of Hatred. Weiß nicht, ich dachte, du hast es jetzt geguckt, aber wir werden es ja dort spielen können. Dann.
Okay.
Aber es ist...
bin ich mal gespannt.
Ja, und der Rest ist eigentlich nicht so spannend, der da kommt. World of Warcraft, The War Within.
Das ist sehr spannend, aber ja,
aber
ich weiß für euch nicht.
Micha ist not impressed. Elder Scrolls Online, Fallout 76 und Towerborn.
Ja, klingt alles wirklich, also ist ein solides Line-Up. Wenn ich so viele Spiele zeigen könnte, würde ich halt auch auf die Gamescom gehen. Wie gesagt, an Nintendo-Stelle würde ich auch auf die Gamescom gehen. Ja. Und an Sony-Stelle kann ich schon verstehen, wenn man sagt, okay, würden wir jetzt auch nicht den besten Look machen mit unseren drei Spielen, die wir noch haben, irgendwie. Aber gut, schauen wir mal.
Sony hat gerade wirklich auch nicht mehr so viel im Köcher, gell? Die haben nur noch diesen Overwatch-Klon jetzt für dieses Jahr.
Richtig.
Und Astrobot.
Ja. Gut, Astrobot hätte man schon mal zeigen können, wenn man dann will, dass das Ding eine Marke wird. Aber dazu hätte man halt noch Simracing machen können. Das kommt auf so einer Messe immer gut mit Gran Turismo. Also Ideen hätte es da schon genug gegeben. Aber gerade ist anscheinend nicht die Notwendigkeit im Hause Sony da, das den Menschen da draußen näher zu bringen. So,
aber THQ ist zurück. Das ist auch eine Meldung in dem Kontext, weil THQ letztes Jahr ja spontan abgesagt hat, obwohl die Stände, ich weiß, dass die Stände schon durchgeplant waren letztes Jahr. Ja? Und die Spiele waren schon klar. Die Devs hatten schon ihre Spiele-Demos fertig und dann hat THQ den Stecker gezogen. Und das war natürlich auch hart, weil sie ja nicht nach diesen ganzen Skandalen um die Marke, um die Investor-Geschichte bei Embracer dann irgendwie großes Geld da ausgeben konnten. Also Notnagel. Notstecker gezogen, Notschalter umgelegt. Aber THQ ist jetzt dann letztes Jahr nur mit einer digitalen PK da gewesen, sozusagen, und hat so ein kleines Direct gemacht und ist dieses Jahr wieder mit Ständen da. Titan Quest 2 wird gezeigt, wo auch ein Bekannter von Mimi.
Da freue ich mich sehr drauf.
Da freue ich mich auch drauf, ja. Da habe ich Bock drauf. Und weiß gar nicht, was THQ noch mitbringt, aber auf jeden Fall sind die auch mit Stand vorhanden.
Was nicht auf der Gamescom sein wird, weil ihr es jetzt schon bereits spielen könnt, ist das Elden Ring Shadow of the Erdtree Add-on. Das Add-on Shadow of the Erdtree für Elden Ring, das gerade absolute Traumwertungen absahnt und alle sagen, es ist das beste Add-on aller Zeiten, was je für ein Spiel erschienen ist. Aber ihr könnt es, ja, ihr könnt es installieren, aber wahrscheinlich könnt ihr es gar nicht spielen, wenn ihr nicht 50 bis 80 Stunden mindestens investiert habt, um so tief reinzugehen, dass ihr auch die Sidequests unter der Welt von Elden Ring so weit gespielt habt, bis ihr Mok begegnet seid, M-H-O-G. Ein Charakter, den viele, die das Spiel vielleicht durchgespielt haben, nicht mal irgendwie bewusst wahrgenommen haben oder sonst was irgendwie wissen. Also schon sehr, sehr Nische in der Nische von Elden Ring. Da findet dieses Add-on von Elden Ring statt. Finde ich sehr, sehr mutig, das so rauszubringen.
Viele haben ja vor, mit einem neuen Level, einem neuen Char anzuspielen.
Oh, bitte.
Ich habe mit Elena gesprochen, die hat das noch recherchiert und alles. 120, Level 120
sollte genau.
Wenn ihr jetzt einen neuen Charakter startet. Dann haben viele gesagt, naja, ich habe ja New Game Plus, dann mache ich das halt. Ja, aber dann wird es nur noch schwerer, weil dann müsst ihr ja mit eurem New Game Plus Charakter auch
trotzdem bis zum Mok spielen, genau.
Und dann wird ja alles noch schwerer. Natürlich habt ihr dann einen High-Level-Charakter, aber der Endgame-Content im DLC ist dann ja auch schwer. Also.
Ja, also das kann ich auch nicht so richtig verstehen, weil man hat halt das Spiel entweder durchgespielt, dann bist du entweder im New Game Plus-Modus oder du musst da halt neu hinspielen. Du bist ja nicht irgendwie jetzt noch mittendrin, hast aber das Spiel nicht durchgespielt.
Ja.
Das ist doch weird.
Und die Leute, also das ist echt ein krasser Move diesmal, aber mutiger Schritt, finde ich, so einen absoluten Endgame-Content anzubieten für wirklich Leute, die das halt schon 8-mal durchgespielt haben oder so. Weil alle anderen werden frustriert. Also ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ich hätte voll Bock eigentlich, aber ich habe jetzt seit einem Jahr kein Elden Ring mehr gespielt, ich hänge irgendwo rum, ich weiß gar nichts mehr, ich fange von vorne an. Und so,
ja, viel Spaß.
Erstmal das Spiel eigentlich nochmal durchspielen. Ja, okay, dann nehme ich meinen bestehenden Charakter. Ja, aber ich kenne den gar nicht mehr. Ja, gut. Und dann einige so, ja, ich habe zwar schon viel gespielt, aber ich habe mal geguckt, um zu dem Boss und so zu kommen, ich müsste jetzt wahrscheinlich nochmal 10, 20 Stunden investieren, um an den DLC zu kommen, um dann DLC-Content mit 30 Stunden zu haben, der nach den ersten Wertungen zu urteilen auch richtig schwer ist. Also der auch nochmal eine Schippe drauflegt. Also Hölle.
Also die Sache ist ja die, wenn man es dann durchgespielt hat, New Game Plus macht, dann ist es zumindest nicht nochmal so lang. Man kann sich dann auf den ganzen Mob-Kram und so, den kann man liegen lassen. Man macht dann nur die Bosse, um halt Erfahrung noch zu kriegen und aufzuleveln, weil die normalen Mobs eh nicht genügend Erfahrung großartig abwerfen. Von daher würde ich sagen, wenn man jetzt gerade drin ist und dann bis Mog spielt, also ich würde, so normale Gamer brauchen wahrscheinlich trotzdem bis zu 20 Stunden, um da hinzukommen, weil das ist schon wirklich tief unter der Erde
mit
drin.
Mit Guide.
Mit Guide am besten, dann genau spielen, wenn ihr schnell sein wollt. Aber ja, also irre. Schöner Hardcore-Move, irgendwie gefällt es mir und irgendwie finde ich es auch wild, dass sie nicht zumindest die Möglichkeit geben, dass du dir einen neuen Charakter erstellst und der direkt 120 ist.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also World of Warcraft, um das Beispiel wieder zu machen, hat ja so, wenn du jetzt quasi einsteigst in irgendeiner der DLC-Pakete, ist halt einfach ein Boost dabei, dass du auf Level 80 kommst oder so. Warum hier nicht einfach so eine Art von, hier ist ein vorgefertigter Charakter, der ist quasi wie ein Safe-Game, wo du an der Stelle bist, wo du da rein kannst. Mhm. Wundert mich wirklich, selbst wenn sie einfach nur anbieten, um mal zu gucken, ja, dass man einfach so einen Sneak-Peek bekommt. Und dann sagt man aber, hey, der Character-Build gefällt mir nicht oder keine Ahnung, es ist mir zu schwer, ich brauche wieder den Anlauf. Und dann kann man ja wieder von vorne anfangen. Oder dann kann man ja wieder zurück. Aber dass sie nicht zumindest diese Möglichkeit geben. Aber hey, ich beantworte mir die Frage gerade selber, es ist halt fucking From Software. Die haben noch nie irgendwie was gemacht, was einer Komfortfunktion oder einem Easy-Mode bezeichnen können würde. Also warum sollten sie das dann hier machen? Die sagen halt einfach hier, friss oder stirb. Und wenn es eine Zielgruppe frisst und dabei stirbt, dann ist ja wohl die From Software-Fan-Zielgruppe. Und das Ding kriegt ja trotzdem 95er Wertungen ab.
Weil es das ja auch verdient ist. Wenn der Inhalt ist ja offensichtlich super. Er ist erstrebenswert, er ist wünschenswert, er ist spielenswert. Und ich überlege jetzt auch eine Strategie, wie ich das hinkriege. Weil mein Charakter ist auch, was weiß ich, 100 Level, 130, ist aber auch im New Game Plus. Wie ich da jetzt am elegantesten hinkomme, um das zu tun, was ich da tun will. Es wäre halt gut gewesen, wenn man da irgendwie Multiple Safe Games gehabt hätte, um da jetzt irgendwie rumzugehen. Aber ich habe immer schön überspeichert, ich Dussel.
Quality of Life ist ein Fremdwort für From Software.
Ja. Ja, vielleicht gibt es, und damit komme ich zum Mailbag, ein Spiel, das auch so wenig Quality of Life hatte, dass ihr es so schlimm findet, dass es bitte niemals ein Remake oder eine Fortsetzung bekommen soll. Also gibt es eine Spieleserie oder ein Spiel, was ihr so eklig findet, das möchte Simon schreibt, wissen im dieswöchigen Mailbag, dass bitte nie wieder auf dieser Erde in eurer Lebenszeit erscheinen soll, in irgendeiner Form. Finde ich schwierig. Ich habe so selten Hass auf Spiele, weil ich sie dann einfach ignoriere. Für irgendwen wird es schon gewesen sein. Aber ich überlege mal. Also so ein neues Mario is Missing, da habe ich ja so eine kleine Psychose, wie gesagt. Das muss ich nicht nochmal erleben. Ich glaube auch nicht. Dabei ist es eigentlich ein ganz okayes Spiel halt für Minikids. Aber wenn es so einen Hass auf ein Spiel gibt, dann ist das wahrscheinlich von mir Mario is Missing. Da soll es bitte keins mehr geben. Aber Videotheken, die Spiele ausleihen, also für alle, die die Story nicht kennen, ich habe mir als Kind zum ersten Mal ein Spiel ausleihen dürfen für mein Super Nintendo und war total gehypt und habe dann halt eins mit Mario draufgenommen und das war Mario's Missing, was nur so ein Lernspiel für Babys ist, mit Mario-Charakter und Luigi, und habe mich da, war dann so empört, was das für eine Scheiße war, die ich da für mein ganzes Taschengeld ausgeliehen hatte, sich nie wieder damit was zu tun haben wollte und richtig sauer war. Und ja, das hat mich gebrandmarkt. Von daher ist meine Antwort jetzt einfach, Mario is missing, darf es nie wieder geben.
Ich beantworte die Frage, um Simon zu ärgern. Natürlich ist es dann Cozy Space Survivors. Sein eigenes Spiel. Nein, natürlich nicht. Ich finde die Frage insofern unfair und ich wundere mich auch ein bisschen, weil sie von einem Entwickler kommt, der selber Spiele macht. Weil da bin ich vielleicht einfach zu sehr Grundoptimist und ein zu menschenfreundlicher Mensch, dass ich finde, alle haben verdient, es besser zu machen. Also, weißt du, wenn ich ein Spiel so schlimm finden würde, dann habe ich die Hoffnung, dass eine Fortsetzung es halt besser macht. Mhm. Also, dann würde ich mir sogar eher wünschen, je schlimmer ich ein Spiel finde, desto eher wünsche ich mir, dass es bei der nächsten Version den Entwicklern und den Entwicklerinnen gelingt, das besser hinzukriegen. Also, so sehe ich das. Ich könnte mir das, also, ich kann doch einem Menschen nichts Schlechtes wünschen und denen dann sagen, sie sollen kein Spiel mehr entwickeln, weil mir persönlich ein Spiel nicht gefallen hat. Das steht uns als Kritiker und Kritikerinnen gar nicht zu, sowas zu sagen. Und deswegen kann ich die Frage nicht beantworten.
Vielleicht klammern wir dann, um eine Antwort von dir zu bekommen, einfach nochmal aus, welches Spiel hast du am meisten?
Ich hab keinen Hass in meinem Herzen.
Oh. Ist in einem Podcast, wo es um Games Croissants und ja. Liebe geht, vielleicht auch wirklich schwierig zu finden. Aber ja, ich hasse irgendwie Mario is Missing. Hast du irgendeins? Wir wissen, dass du den Grafikstil von World of Warcraft hast, Micha.
Nee, ich bin auch gerade einmal überlegen. Also Hass ist so ein starkes Wort.
Ne? Oh, dann nehmen wir Hass eben auch noch. Ja.
Aber dafür sind Spiele zu egal, weißt du, um so viel starke Emotionen dafür zu haben. Weil wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann habe ich 8 Trilliarden andere Spiele, dann habe ich gar nicht die Energie dafür.
Aber es gibt doch Leute, die zum Beispiel sagen, nie wieder soll es ein Dark Souls geben. Als ich das versucht habe, fand ich es so scheiße, habe ich so einen Hass auf dieses Dark Souls entwickelt. Das soll es bitte nie wieder geben und auch für niemand anders. Ja. Es gibt Menschen, die so denken oder das sagen, ja, zumindest. Ne? Das ist doch schlimm, diese Menschen sind schlimm. Nee,
wenn ja, also ich würde am ehesten...
Es gibt andere Leute, denen das gefällt.
Ja, das stimmt. Ja.
Also am ehesten würde das halt passen bei so Sachen, die halt ganz offensichtlich in irgendeiner Form... inhaltlich diskutabel sind. Ne? Genau, also die frauenfeindlich sind zum Beispiel.
Rechtsradikal.
Genau, sieht er.
Also das sind so Sachen, da gibt's, also die habe ich lange nicht mehr beachtet.
Musst du doch, dass konstruktiv auf eine Lösung kommen.
Ja, also das sind so Spiele, also so, weiß ich nicht, so Titel wie Seed of the Dead oder so. Das sind ganz furchtbare Spiel. Da würde ich mir nie wieder eine Fortsetzung von wünschen. Da habe ich mich ja durch ein Video-Review mit beschäftigt und das furchtbar. Das habe ich auch bis gerade eben vergessen, dass es existiert. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für ein Spiel, wo ich nicht möchte, dass ein dritter Teil rauskommt. Da gab es halt 2 Teile, der zweite nochmal super erfolgreich. Ich finde es gruselig, dass es Leute gibt, die sowas spielen wollen. Aber das wäre so ein Beispiel. Aber ich auf der anderen Seite denke ich mir, betrifft mich jetzt nicht. Ne? Also ich bin da so wie Manu. Ich drehe mich dann einfach zu dem nächsten Spiel, das mir dann lieber... was mir Freude und Glück bringt und investiere meine Energie, anderen Leuten von diesem Spiel zu erzählen, anstatt, weil ich kenne natürlich diese ganzen Extrembeispiele, Negativbeispiele, wie so etwas wie Seed of the Dead oder so, sehr frauenfeindlich, sehr eklig, super widerlich, da gibt es halt eine Version auf Steam, die ist zensiert, aber es gibt eine, die kann man sich dann auf der Patreon-Seite freischalten lassen, wo mit unzensierten Sachen, und das ist super, also ganz abartiger Scheiß.
Ich überlege gerade, abseits davon, vielleicht so Dinge, die so ganz billige Minecraft-Rip-Offs sind, so komplett seelenlos, nur für Geld irgendwo reingeschmissen, von der AI gemachte Spiele, wo kein Mensch hintersteht.
Ja, oder so NFT-Quatsch oder so.
NFT-Quatsch, da kommen wir auch in so eine Sache, wo man vielleicht jemandem wirklich sagt, ey, nee, bitte nie, ja, never ever again.
Klar, aber überall, wo es halt justizabel wird, ist diese Antwort ja sowieso da. Also wenn, weißt du, wenn es verfassungsfeindlich wird, wenn es Geldabzocke ist, wenn das Spiel nur existiert, um im Hintergrund mehr Bitcoins bei dir zu meinen, solche Geschichten. Aber das hat ja dann nichts mehr mit dem Spiel als solches zu tun, sondern mit der Agenda dahinter.
Gibt es Spiele, wo ihr sagen würdet, wäre besser, die wären nie erschienen? Manche sagen sowas ja über Candy Crush.
Nö, Candy Crush ist ein gutes Spiel.
Nee, wieso? Also lass den Leuten.
Ist Candy Crush überhaupt ein Spiel oder?
Nee, wieso? Lass den Leuten noch Candy Crush. Ich wüsste, ja. Es ist halt ein Candy Crush.
Ja, Glücksspiel ist schon schwierig.
Ja, Glücksspiele, das ist natürlich schwierig. Aber dann kann man ja auch mit FIFA Ultimate Team und sowas kommen.
Ja,
ne?
Genau. Da können wir doch. Warte mal, vielleicht ändere ich meine Meinung. Ich soll nie wieder ein FIFA Ultimate Team geben.
Ja, da wäre ich dabei.
Da wäre ich dabei. Wollen wir uns alle darauf einigen?
Aber da bin ich auch wieder an dem Punkt, weil es halt gefährlich ist, weil es ums Glücksspiel geht.
Ja.
Und nicht, weil es das Fußballspiel an sich dahinter ist ja gut.
Also ich finde, wir haben diese schwierige Frage sehr konstruktiv und am Ende gut beantwortet. Wir mögen solche Herausforderungen. Gebt uns mehr davon. Im Discord oder per E-Mail immer gerne. Mailbag.
Empfehlung für Cozy Space Survivors übrigens.
Ja, ich wollte gerade dazu noch was sagen. Also Simon hat ja dieses Spiel gemacht, hat uns auch einen Key geschickt. Das ist so witzig. Das ist wirklich ein tolles Spiel.
Ja.
Und das hat jetzt voll den Meme-Status erreicht im Wasted-Forum. Bei community.wasted.de läuft die Abstimmung ja gerade noch. Wer hat den Gürtel im Mai 2024? Und Cozy Space Survivors wurde von der InsideMoin-Community da ordentlich gepusht. Und es ist gerade bei 40% der Stimmen und wird sich wahrscheinlich den Gürtel holen gegen Hades 2, gegen Skulled Against the Black Priory.
Was?
Und gegen Animal Well.
Ja. Oh, da bin ich jetzt auch. Oh, das sind alles eigentlich krass gute Spiele. Okay, gut.
Spannend. Also 40% ist einer der stärksten Gewinnertitel.
Ich nehme den Gürtel ja nicht ernst, aber ihr könnt das gerne tun.
Aber Simon wird den Gürtel sehr ernst
nehmen. Natürlich, das soll er sich auf seine Packung schreiben, wenn er die physikalische Version macht.
Nee, ist wirklich ich habe ihm auch schon den 120% Award von InsideMoin verliehen. Ich glaube, den findet man sogar auf der InsideMoin-Seite inzwischen. Ja.
Nee, ist aber wirklich auch, nicht nur, das sagen wir jetzt nicht nur, weil wir Simon kennen und der bei uns im Discord aktiv ist. Wirklich gut. Es ist wirklich ein cooles Spiel. Es ist wirklich so, also es geht in diese Kerbe von Vampire Survivors rein. Eigentlich ein Genre, mit dem ich nichts anfangen kann, aber das Cozy im Titel ist wirklich Programm. Das ist wirklich extrem entspannt. Sehr entspannt und hat so einen sehr charmanten Stil mit Space Donuts und so. Das sollte man fand ich super gut. Und es ist auch wirklich spottbillig. Also ich habe eigentlich schon geschrieben, Simon, kannst du eigentlich viel mehr Geld verlangen.
Günstig meinst du dann?
Günstig. Mhm. Ja, also günstig im Sinne von, ich glaube, das hat er für 3 € angeboten. Ich finde, das ist mehr wert. Aber das hat er auch gut argumentiert, sonst würde das keiner kaufen, weil es so viel Konkurrenz gibt und so. Und das ist wirklich cool und spielt sich auch super entspannt. Also man kann so schön den Abend so ausklingen lassen mit Cozy Space Survivors. Deswegen wollte ich da unbedingt darauf hinweisen, unbedingt mal anschauen.
Mit dieser Cozy Empfehlung endet dieser Podcast. Aber ich kann euch schon sagen, wenn ihr uns weiter begleiten wollt durch die Woche, welche 3 Episoden erscheinen? Ich kann in die Zukunft sehen. Still Wakes the Deep gibt es als Koop mit Ink Ribbon Radio. Mhm. Dann haben wir beide, Micha, über die besten Arcade Racing Neuheiten gesprochen 2024. Mhm. Das ist The Snack mit 7 oder 8 hervorragenden Arcade Racing Games. Unbedingt reinhören. Und das Le Buffet steht wieder auf dem Plan. Habt eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Croissant.